Herzlich willkommen zum Datenspuren-Kamingespräch.
Jetzt fehlt noch der Kamin.
Ja, muss uns noch bereitgestellt werden. Der ist leider noch nicht geliefert worden. Ich bin hier heute mit Jonas Schulz. Wie hast du gut hierher gefunden? Ist das eine schöne Sache?
Ja, ich bin den weiten Weg aus dem Space bis hier rüber in den kleinen Saal gelaufen.
Ja, sehr gut. Ich höre davon, dass der Hackerspace eine gute Verkehrsanbindung hat zu unserem Saal.
Oh. Ja, also ist fußläufig gut zu erreichen.
Sehr gut.
Ich würde aber kritisieren, also man kommt mit dem Auto schlecht vom Space in den Saal.
Wunderschön. Ich habe gehört, dass du dich mit Sprachen befasst. Wir Nerds haben ja eine große Affinität für Sprachen. Also zum Beispiel Rust oder Go ist ja eine Diskussion, die im Prinzip nicht vorbeigehen kann. Und manche wollen auch immer noch weiter in C programmieren. Aber ich glaube, du willst dich nicht mit Programmiersprachen beschäftigen in deinem Talk.
Ja, ne, ich würde sagen, ne, so Fragen wie Rust oder Go, da lohnt es sich auch gar nicht drüber zu diskutieren, denn wir wissen ja ohnehin, dass die richtige Sprache die bessere ist. Ich rede über natürliche Sprachen. Gibt da ja auch leichte Überschneidungen. Also,
aber ich glaube, die Sprache, die du vorstellen willst, ist keine natürliche Sprache.
Doch, also natürlich auch eine natürliche Sprache. Das ist wieder das Witzige. Also, gerade wenn man unter Informatik und über natürliche Sprachen redet, dann geht es ja sozusagen um gesprochene Sprachen sozusagen. Ne? Und wenn ich über Natural Language Processing rede, dann ist da Esperanto natürlich genauso eine natürliche Sprache wie Deutsch, aber es ist halt keine Sprache wie Go, die muss ich anders parsen. So.
Genau, dann das ist nämlich das Thema des Talks. Du wirst mit Esperanto Sprache hacken und dafür wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und ich werde jetzt aufhören, dir zu reden, damit du deinen Vortrag halten kannst, wie du es eigentlich machen wolltest.
So, gut. Ja, ich hätte es auch ganz schön gefunden, so als Kamingespräch, ja, vielleicht hätte ich mir noch einen Gesprächspartner einladen sollen, jetzt ist der Harald weg. So. Es sieht auch erstaunlich ähnlich aus wie ein Kamin, dieses Pult. Ich finde es eigentlich ganz schön. Genau, ich rede über Esperanto und wie man mit Esperanto Sprache hacken kann. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, was hat Esperanto mit Hacken zu tun? Ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe Hacken in den Titel geschrieben, damit der Vortrag angenommen wird. Und das funktioniert immer. Also wenn ihr mal einen Talk einreichen wollt zu einer Chaos-Veranstaltung, irgendwie Hacken reinbringen. Es geht also irgendwie immer, ne? Ihr habt es gesehen, ich habe es auch geschafft. Ich habe noch einen technischen Vortrag eingereicht, der wurde aber abgelehnt. Deswegen jetzt der, wo Hacken drin steht. So, genau, sei es drum. Hacken. Ohne Witz. Ich habe mal auf die Wikipedia geschaut, die deutschsprachige, was denn ein Hack ist, laut Wikipedia. Und man kennt das, wenn man sich hier so in der Hackerkreise bewegt, kommt schon ab und zu mal so diese stehende Wendung der Playful Cleverness. Wikipedia sagt eben, eine Art einfallsreiche Experimentierfreudigkeit, Playful Cleverness, mit einem besonderen Sinn für Kreativität und Originalität. Hack-Value. Das Ergebnis ist ein Hack. So. Und ich sage jetzt also, ja, mit Esperanto kann man genau das machen in Bezug auf Sprache. Das heißt, ich kann in so einer spielerischen Leichtigkeit kreative Problemlösungen finden. Auch manchmal für Probleme, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Und kann gegebenenfalls irgendwie witzige, spielerische Lösungen finden. Dann die andere Frage, okay, was ist Esperanto eigentlich? Esperanto ist eine Plansprache, das heißt, es ist trotzdem eine natürliche Sprache, wie wir gerade festgestellt haben. Ihr habt davon gehört. Veröffentlicht wurde Esperanto erstmals 1887 durch Ludwig Zamenhof. Und das war ein polnischer Augenarzt, der in so im damaligen russischen Reich gelebt hat, und zwar in Białystok, quasi jetzt Ostpolen. Und dort haben Juden, Polen und Russen gelebt, die jeweils unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Ne? Also das Jiddische, das Polnische und das Russische. Und es gab immer wieder Konflikte zwischen diesen Gruppen, wie das in einigen Regionen der Erde auch vorkommt, da wo eben mehrere Sprachen gesprochen werden und es wenig Verständlichkeit untereinander gibt, was jetzt, genau, das sind jetzt noch Sprachen, die relativ nah beieinander sind. Genau. Und Ludwig hat eben die Lösung postuliert für dieses Problem, hey, ich erfinde eine Sprache, die so leicht ist, dass sie alle mit vertretbarem Aufwand lernen können und alle als Zweitsprache nutzen können, um sich zu verständigen und wollte darüber die Völkerverständigung fördern. Wie will er das einfache Erlernen erreichen, und das macht er über regelmäßige Grammatik und regelmäßige Wortbildung. Und das sind zwei Punkte, die normalerweise im Spracherwerb halt einen großen, sozusagen ne, viel Arbeit machen. Da kennen sich vielleicht alle noch an ne, den Englischunterricht erinnern, dass man halt irgendwie einerseits, okay, in der Schule dann halt irgendwie sowas wie Vokabeln lernen muss, was relativ viel Aufwand ist, aber man muss dann auch noch obendrauf die ganze Grammatik verstehen und irgendwie im besten Fall noch wissen, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Past Progressive ist und weiß so, ne, und dann vergisst man das irgendwann wieder und dann verwendet man die falsche Zeitform. So, und das macht Spracherwerb unheimlich schwierig. Esperanto ist regelmäßig in der Grammatik und regelmäßig in der Wortbildung. Und genau das macht Esperanto auch so interessant, um damit so zu spielen, weil man kann die Wortbildungsregeln auch kreativ anwenden und da ja, neue Worte bilden, von denen man vorher nicht ausgegangen wäre, dass man sie gut bilden kann. Genau. Esperanto ist so leicht, dass Esperanto 16 grammatikalische Regeln hat. Ich habe hier mal nur die ersten drei hingeschrieben. Die anderen sind in etwa so in derselben Länge. Genau. Die erste, es gibt nur einen bestimmten Artikel da. Es gibt keinen unbestimmten Artikel. Ist, genau, ich überlege gerade, in welcher Sprache. Gerade im Rumänischen ist, glaube ich, auch so, ne? es gibt nur den bestimmten Artikel, eben keinen unbestimmten Artikel. Und es gibt, also ne, La klingt jetzt erstmal auch irgendwie vielleicht, wenn man Spanisch kann oder irgendwie eine romanische Sprache, klingt das erstmal weiblich, aber es gibt nur diesen einen bestimmten Artikel und man sagt halt ne, La Tablo. Genau. Alle Substantive enden auf O, alle Adjektive enden auf A. Alle Verben enden auf I, wenn sie im Infinitiv stehen. Das wäre dann die vierte Regel. Genau, und das macht es leicht, auch die Wortart von einzelnen Wörtern zu ändern. Also ich kann halt einfach zum Beispiel sagen, ja, Bella schön, Bello wäre jetzt das Schöne. Vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber genau. Auch Pluralbildungen ist regelmäßig, die Zeitformen sind regelmäßig, das wäre auch hier in Regel 4, wären dann noch so Dinge dabei wie, okay, ne, im Präsens hänge ich ein As dran, im Futur ein Os, in der Vergangenheit ein Ist, und das macht es dann halt wesentlich leichter, die Worte entsprechend zu konjugieren. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem Englischen, wenn ich halt das Problem habe, wie Sing, Sang, Song, keine Ahnung, so, ne, dass man immer diese Unregelmäßigkeiten drin hat. Und alles ist halt regelmäßig in Esperanto, ne? Auch Sein, was so in so ziemlich jeder Sprache unregelmäßig ist, in Esperanto, sage ich genauso, ne? Das Sein ist la esto. Eben, ne? Esti ist Sein als Verb und alle Substantive enden auf O. Also das Sein ist esto. Und ich kann das genauso konjugieren wie alles andere. Mi manjas, ich esse, mi estas, ich bin. So. Und ich kann genau Wörter in ihrer Wortgruppe verändern. Ich bin gerade genau drauf eingegangen. Ich habe jetzt zwei Beispielsätze, ne, mi shatas pizzon, genau, generell gilt bei Esperanto halt, okay, es wird ausgesprochen, so wie es geschrieben wird, also es ist relativ intuitiv zugänglich, ne, es gibt so ein paar Buchstaben mit Dach drüber, wie hier dieses S, und das wird einfach ausgesprochen wie ein deutsches SCH, genau, und mi shatas pizzon, und dann unten als Beispiel eben mit einem Vergleich, mi shatas pizzoin pli ol ananasoin. J ist die Endung für ein Plural, N für das Objekt, das heißt, ne, mi, ich, shatas, mag, pizzoin, pizzen, pli ol, mehr als, ananasoin, Ananasse? Ich weiß gar nicht, was der Plural. Ja, gut. So, und da zeigt sich schon sozusagen das Problem mit so anderen natürlichen Sprachen. So, im Deutschen ist es gar nicht so leicht, den Plural von Ananas zu finden, während das in Esperanto halt leicht ist. Ja, klar, ich hänge J dran und Fetch ist die Laube. Genau. Und dann hat Esperanto eine regelmäßige Wortbildung. Und das ist einfach so das wirkliche Killer-Feature. Sowas wie mal. Mal bildet das Gegenteil eines Wortes. Und das ist bei vielen Worten, kann man die nur über dieses Mal auch bilden. Ne? Sowas wie, wenn wir nochmal hier zurückgehen, mi shatas pizzon. Wenn ich jetzt sagen will, okay, statt mi shatas pizzon, ich mag Pizza, würde ich sagen, ich mag Pizza, also ne, ich dislike, wie sagt man auf Deutsch, nee, hassen ist ja schon eher so das Gegenteil von lieben, ne? Nicht, es gibt gar nicht so ein Gegenwort zu mögen im Deutschen, ne? Also dislike im Englischen, ne? I dislike Pizza, wäre mi mal chartas pizzon. So. Ja, das ist unheimlich mächtig, weil es den Wortschatz, den man lernen muss, unheimlich verringert. Also, wenn ich jetzt Spanisch lerne, dann muss ich irgendwie bien und mal lernen, um gut und schlecht sagen zu können. Auf Esperanto muss ich nur bona lernen für gut und weiß, sobald ich einmal diese Vorsilbe drin habe, ja okay, mal bona ist schlecht. Genau, es gibt noch so ein paar mehr Affixe, die man nutzen kann, um so Wörter zu konstruieren. Die sind vielleicht, teilweise nicht so richtig klar, was damit gemeint ist, wenn man sie nur so sieht. Also eine Art ist etwas von Dauer, also zum Beispiel, ne, keine Ahnung, Agi, Handeln, Agado, das Handeln der, sozusagen ein zeitüberdauerndes Handeln, das ist schon schwierig, genau, ABZ wurde gesagt, ja. Genau, aber halt ne, etwas, das Zeit überdauert. Also man spricht zum Beispiel regelmäßig dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ne, das Handeln von, keine Ahnung, wenn ich jetzt über den C3D2 reden will, würde ich sagen, ja, la agado de la hackeo irgendwie, ne, sozusagen das, was der Hackspace so macht im Allgemeinen, la agado, das nicht die konkrete Aktion, sondern genau. Finde ich auch unheimlich praktisch, weil ich halt sagen kann, ja, jemand, der in, ne, zum Beispiel sowas wie jemand, der in diesem Hackspace tätig ist, kann ich halt sagen, ne, also Hackeo Hackspace und kann halt sagen, ja, es ist Hackeiano. Zum Beispiel eine Sache, wo ich regelmäßig, ne, im Deutschen auch irgendwie, ja, okay, der frequentiert regelmäßig das X-Hein, keine Ahnung, weiß ich nicht, und ich kann halt sagen, ja, es ist X-Hein Nano Ministers, irgendwie so. Genau, der Rest. Richtig schön finde ich Atsch, äußere Verschlechterung. Also ne, ich habe das sind jeweils so die offiziellen sozusagen aus dem Wörterbuch genommenen Bedeutungen, was mit äußere Verschlechterung gemeint ist. Halt irgendwas, das scheiße ist. So. Ich kann halt sagen, keine Ahnung, Tio Accia Microfono, Tio Microfonaccio. Es ist wirklich dieses beschissene Mikrofon und ich kann das direkt einbauen in das Wort, wie ich dazu stehe. Das ist besonders praktisch bei so Worten wie Polizist. Weil regelmäßig, wenn ich jetzt eine neue Sprache lerne, muss ich einerseits das Wort für Polizist lernen, das ich verwende, wenn ich ihm gegenüberstehe, und das Wort, das ich meinen Freunden gegenüber verwende. Das sind eigentlich immer zwei komplett verschiedene Worte. Auf Esperanto nicht. Es ist klar, Polizisto ist der Polizist und Polizistaccio ist der Bulle. So, das fand ich einfach richtig schön, weil es auch, und das ist das Schöne, für Leute, die Sprache nicht verstehen, auch einfach nicht klar ist, auf den, sozusagen, ohne sich damit zu beschäftigen, was Atsch denn bedeutet. Das heißt, man kann dem Polizisten auch im Zweifelsfall ins Gesicht sagen, was man von ihm hält. Genau, das funktioniert mit Spanisch nicht so gut. Schön ist noch sowas wie konkrete Sache. Manjo und Manjajo zum Beispiel, sowas wie, okay, das Essen und die Mahlzeit. wo ich auch, ne, also in anderen natürlichen Sprachen so quasi mehrere Worte für lernen muss. Ne? Schon im sozusagen ne, mal schon irgendwie sehr dated, wenn ich das im Deutschen überhaupt verwende. Ja, ich werde nach diesem Talk ein Mal einnehmen, keine Ahnung. Ne, ich habe eine Mahlzeit, dann ändern sich die Worte sozusagen auch noch die ganze Zeit in anderen Sprachen. Und ich muss sie extra lernen. Hier nicht. Ich lerne Manji für Essen und weiß direkt, ja, Manjaro die Mahlzeit. Genau, der Rest ist ganz nett. Gibt es so ähnlich auch in anderen Sprachen sowas wie Ad, was ganz unten steht, ist so ein bisschen, man kennt das aus dem Deutschen, Shen und Line machen alles klein. Das Problem ist halt nur, ich weiß im Deutschen nie so richtig, welche Endung ich jetzt dranhängen muss. Es gibt einfach mal, obwohl es schon diese regelmäßige Verkleinerung gibt mit Shen und Line, so, ich weiß, eins von beiden wird es wohl sein, weiß ich halt nicht, ob ich sozusagen, ja, Computerline klingt schon weird, Computerchen klingt auch weird, so, es funktioniert nicht allen, ein Flächchen, aber Flächlein eher nicht, so, Winkekätzchen, Winkekätzlein, da geht beides, ne, keine Ahnung, es winkt gar nicht mehr jetzt, genau. Und genau, Esperanto macht das Ganze eben regelmäßig und hat noch den Added Bonus, okay, es gibt noch Egg. Egg macht halt das Gegenteil, das ist wie Shen, nur macht es das größer. Und ich kann, das geht besonders gut mit so Adjektiven, wenn ich sowas sagen will wie, keine Ahnung, Bona gut, kann ich es auch sagen, ja, Bonega. So, das ist nicht, das ist halt geil oder keine Ahnung, wie man es halt dann übersetzen will. Genau. Und das finde ich schon sozusagen, das ist schon in jedem Fall erstmal die Tatsache, dass es diese Affixe gibt, finde ich schon einfach mal so einen richtig geilen Hack, was sozusagen die Konstruktion der Sprache angeht. Also das ist einfach ein Act of Playful Cleverness, auf diese Idee zu kommen, diese Liste der Affixe in sein Fundament zu schreiben, wenn man so eine Sprache macht. Genau. Und das Witzige ist, man kann halt wirklich die gut aneinander hängen, agglutinieren sozusagen. Ich habe mal jetzt zwei Beispiele gebracht, wie man quasi mit einer relativ einfachen Wortstamm sich sehr komplexe Wörter bilden kann. Und zwar hier am Beispiel Malsa Nuleo. Ich habe drüber geschrieben, die Übersetzung Sana heißt gesund. Und jetzt ist das sozusagen das Ratespiel, was könnte Malsa Nuleo heißen? Genau, ich habe keine. Wollen wir Publikumsinteraktion machen? Genau, der Harald springt auf. Hatten wir eine Ahnung?
Krank? Krank?
Ja, ist an.
Ja, krank.
Genau, also Malsana ist krank und dann hängt dahinter noch Ul und Eyo und das können wir mal nochmal hier hinten in die Liste gucken. Mir fällt gerade auf, ich habe Ul gar nicht da, deswegen auf meiner Liste. Ul ist ein Mensch, der eine Eigenschaft hat. Also Malsanulo ist ein Kranker und E ist hier Ort, Raum, Stelle. Das heißt, der Ort, an dem die Kranken sind, das Krankenhaus. So. Und das finde ich, ne, wenn ich jetzt das wieder vergleiche mit dem Englischen, okay, ich lerne Englisch und ich lerne, ja, okay, gesund, was, healthy, or well, je nachdem, sick, und dann gibt es noch irgendwie ein paar andere Wörter, oder ein sick person, I guess, und dann muss ich noch hospital lernen. In jedem Fall viele, viele Wörter und hier komme ich einfach so auf beliebige Wörter. Eines meiner absoluten Lieblingswörter von in Esperanto ist der Malvarmujo. Ich will nochmal, wer versuche, sich Malvarmujo zu erschließen. Weiß nicht, Ujo. Ujo steht auch nicht da. Ujo ist ein Behälter. Klassisch. Ja, also, ja, okay, fair enough. Also, klassisches Beispiel, das hier ist Mate Ujo. Das ist halt eine Mateflasche. So ist, ja, das könnte, kann so weit gehen, dann. Das hier sind Mate Ujo Ujoi. Also ich meine, so sind halt Verhältnisse für Mate-Behältnisse. Genau. Und die Frage ist, was ist dann Malvarmujo?
Also nur aus Kalt und Ort hätte ich einen Kühlschrank erwartet.
Genau das. So, es ist der Kühlschrank. Es ist das Behältnis für die Kälte. So, es ist der Kühlschrank. Genau, das finde ich, genau, und das ist finde ich, jedes Mal, also gerade als ich die Sprache gelernt habe, war das irgendwie jedes Mal so mindblown, so wenn man halt drüber nachdenkt, fuck, wie sage ich denn das jetzt, und man kommt auf irgendeinen Wortstamm, der irgendwie so in der Nähe ist und bildet sich dann irgendwie über Vor- und Nachsilben im Zweifelsfall Wörter, die man irgendwie braucht. Also es gibt zum Beispiel für den Kühlschrank, gibt es auch das Wort, das im Wörterbuch steht, Fridujo, benutzen auch Leute, aber man kann halt über Malvarmujo auch Kühlschrank sagen, ohne dass man diese Vokabel hat. So, das heißt, man kann einfach ständig für so Probleme, die man hat, dass einem Worte fehlen, witzige Lösungen finden, wie Malvarmujo. Ja, ich habe noch ein random Beispiel mitgebracht, Fairero. Das ist jetzt nicht so arg komplex. Fairo ist das Feuer. Ero steht, glaube ich, dran. Genau, Fragment, Stück von. Gemeint ist ein Funken. So. Genau, ganz witzig finde ich auch noch das. Genau, und zwar Yes und Nee. Auf Esperanto sind Ja und Nein. Und in so der eher jüngeren Esperanto-Netzbewegung haben sich mal Yes und mal Nee eingeschlichen, was unheimlich verwirrend ist. Und auch, ich sag mal so, das macht das Zuhören schwer. Und es gibt Leute, die das so ein bisschen auf die Spitze treiben, um einfach unverständlich zu sein, auch einfach so. Genau. Genau, mal Atscha finde ich auch schön, weil ne, Atscha hatten wir, ist der ist sozusagen der Verschlechterungssuffix. Mal Atscha ist also wenn ich sagen will, Tio Tabulo Atschas, der ist schlecht. Oder ja, ich mag ihn nicht zumindest anscheinend, mi mal chatas. Kann ich sagen, ja, mi pensas que tio cato mal achas. Also ja, ich finde, dass die ich will gerade, im Deutschen fehlen einfach Wörter für, ne? Genau, also ich finde sozusagen, sie ist, ich habe das Gegenteil von einem schlechten, also ja, ich habe ein gutes Verhältnis, keine Ahnung, ich mag die Katze, keine Ahnung, aber irgendwie auf einer anderen Ebene, ne? Also ich könnte auch, also einfach sagen, ja, mi chatas, ich mag die Katze, aber ich kann auch einfach sagen, ja, la cato mal achas, um zu sagen, ja, sie ist eben nicht schlecht. Und das ist schon das Ende meiner Beispiele. Genau. Dann weiß ich, ob wir ein Q&A machen. So,
falls ich würde erstmal sagen, gibt. Wir machen erstmal Applaus für unseren Speaker. Dann habe ich hier jede Menge Mikrofone, die wir noch verteilen können. Da ist die erste Meldung.
Warum sollte ich Esperanto lernen statt anderen Conlangs wie Loshban oder Tokipona oder keine Ahnung, Klingenchol oder was auch immer?
Okay, richtig gute Frage. Also einerseits so im direkten Vergleich mit Loshban, ne, also das Ziel von Esperanto war ja für alle halbwegs gleich leicht erlernbar zu sein. Loshban geht den umgekehrten Weg. Loshban versucht für alle gleich schwer erlernbar zu sein. Was wesentlich leichter zu erreichen ist, weil Loshban sagt einfach, okay, wir machen keinerlei Gemeinsamkeiten mit irgendeiner Sprache, sodass keiner irgendwas erkennt und alle müssen das komplett neu lernen. Das ist eine witzige Idee, so als akademische, ja so, ne? Aber weiß ich nicht, ob ich da meine Zeit investieren würde. Tokipona, weiß nicht, ob ja so, also Loshban ist ja unter Nerds zumindest, eben weil es diesen irgendwie nerdigen Value hat, ja recht bekannt. Tokipona, glaube ich, ein bisschen weniger. Tokipona ist eine Sprache mit einem Wortschatz von was, 200 Wörtern?
Ich glaube 120.
Oh, 120, okay. Während man sich in Esperanto relativ oder ziemlich präzise ausdrücken kann und ich halt auch über diese Vor- und Nachsilben genau das Wort zurechtbilden kann, das ich gerade brauche, um das zu sagen, was ich will, kann ich in Tokipona genau das nicht. Tokipona hat so Wörter, die geben so eine grobe Richtung vor, was gemeint sein könnte. Und dann gibt es zum Beispiel ein Wort für Wasser und dann gibt es ein Wort für, ja, irgendwie komisch, schlecht, verrückt, keine Ahnung, so. Und dann kann ich sagen, ja, gib mir mal ein Bier, so, und dann würde ich halt sagen, ja, ich möchte gelbes, verrücktes Wasser. So, das ist so in etwa wie Tokipona funktioniert. Das wiederum hat den Nachteil, dass es einfach komplett absolut nicht alltagstauglich ist. Es ist auch in Tokipona irgendwie so Zahlen, es gibt irgendwie 1, 2 und Hand. So, und dann kannst du so muss man halt im Zweifelsfall das binär übertragen, sozusagen, weiß ich nicht. Ja, und es gibt halt Mute, ist in Tokipona viele oder Hand, so, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie hoch der Value ist. Was hast du noch in anderen Sprachen genannt? Ja, aber. Okay, also ich würde sagen, der fette Benefit von Esperanto ist halt wirklich leicht zu lernen. Und es gibt Leute, die es sprechen. Das ist, glaube ich, gegenüber allen anderen Coinlangs auch noch so ein riesiger Vorteil. Esperanto gibt es halt einfach seit 150 Jahren und Leute sprechen das halt einfach. Ja, also ich weiß nicht, wie oft du schon Loschmann-Sprecher getroffen hast, aber...
Ja, also mindestens zwei oder drei wurde gesagt, weil er im Chaos ist. Du hattest das Mikrofon, deswegen habe ich es nochmal wiederholt.
Ja, so, der Punkt ist, hast du dann auch wirklich mit den Loschbahnen gesprochen? Das ist nämlich das Ding. Also meiner Erfahrung nach sind auch Leute, die sich mal mit Loschbahnen beschäftigt haben, nicht notwendigerweise Loschbahn-Sprecher, sondern das sind dann eher so... ja, eben, das sind dann, also es gibt halt im Chaos viele Loschbahn-Enthusiasten, aber keine Loschbahn- oder, ey, Loschbahn-Sprecher, schreibt mich an. Ich habe hier Kontaktdaten. Falls irgendein Loschbahn-Sprecher, ich bin mir sicher, dass keiner im Saal ist, einfach so Folgestatistik, aber falls einer zuschaut, schreibt mich an. Mich würde es echt interessieren, ob es Loschbahn-Sprecher gibt, gerne auf Loschbahn.
Genau, wenn es einen Loschbahn-Sprecher gibt, geht zu Jonas und sagt Scheu. Weil ich glaube, das heißt Hallo, das ist das einzige Wort, was ich auf Loschbahn kenne.
Sehr schön.
Weitere Fragen?
Wie ist das mit technischem Loschbahn? Nicht Loschbahn. Esperanto. Wie ist das mit technischem Esperanto? Also ist das einfach, wenn man Esperanto spricht, dann ein technisches Gespräch zu führen? Oder ist das dann wie in Englisch, wo man dann nochmal alles nochmal neu lernen muss?
Nee, also es gibt... es gibt witzigerweise in der Esperanto, ich versuche das gerade mal kurz, Computeco, also genau, es gibt eine Webseite, die von Esperantisten gemacht wurde, Computeco. Ich schaue das mal kurz hier rüber. Und zwar gibt es dieses Wörterbuch, das mehrsprachig ist. Und wir können mal ein Beispiel bringen. Sag irgendeinen technischen Begriff, wir nehmen mal RAM. So. Es ist natürlich doof, weil das jetzt hier einfach nur in einem String sucht. Wir nehmen mal Memory, ne? Auxiliary Memory, ne? Chefa Memoro, Hate Memoro. Oder, ne? Keine Ahnung, Disponible Memory. Das ist alles jetzt relativ sozusagen selbsterklärend. Genau. Und ich meine, im Zweifelsfall. Ich meine, ich hatte in letzter Zeit immer wieder die Situation, dass ich arbeite als Kubernetes Consultant. Und ich hatte das Bedürfnis, mich über Network Policies zu unterhalten. Und da wurde es dann irgendwann schwierig, wenn es irgendwie um Admission Control und keine Ahnung, sozusagen, ne, das ist eine Sache, die ich schon merke, sozusagen, hey, man ist so drin in diesen in den englischen Worten, selbst wenn ich im Deutschen drüber rede, würde ich ja auch sagen, ja, ich habe halt wegen der Admission Control jetzt hier irgendwie Policy Enforcement und so gemacht. Und so, da spricht man auch irgendwie so einen wilden Mix der Sprachen. Und bei Esperanto gibt es häufig zwei Arten und Weisen, sich dem zu nähern. Es gibt die Regel 15. Ich hatte gesagt, 16 Regeln. Regel 15 ist, Fremdwörter können in Esperanto übernommen werden und werden dann orthografisch eingepasst. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, in der Zeit, wo Facebook angefangen hat, war halt die Frage, okay, wie reden wir über Facebook? Und dann gab es zwei Arten und Weisen, wie Leute Facebook gesagt haben, nämlich Facebooko und Visage Libro. Visage Libro ist halt die wortwörtliche Übersetzung Gesichtsbuch und Facebooko ist eben die phonetische Annäherung über Regel 15. Und häufig gibt es dann halt auch bei technischen Themen zwei sozusagen Arten und Weisen, sich dem zu nähern. Also ich kann zum Beispiel sagen Clustero für Cluster. Oder ich kann sagen Servilaro, also eine Gruppe von Servern sozusagen. Und je nach Kontext verwendet man dieses oder jenes, aber es gibt in dem Fall, ich sag mal so, es gibt eine relativ hohe Überschneidung irgendwie zwischen Leuten, die gerne technische Gespräche führen und Leute, die Esperanto lernen, weil das halt. Ja, also genau. Esperanto ist, wer hätte es gedacht, auch so ein bisschen nerdig. Entsprechend, ja, redet man da viel drüber und man findet auch da häufig dann einfach so kreative Lösungen. Also ja, also geht in jedem Fall. Und es gibt dieses Wörterbuch, was ich unheimlich hilfreich finde, weil im Deutschen zum Beispiel fehlen mir da regelmäßig Wörter und tatsächlich kann Computeco auch andere Sprachen, und wenn ich jetzt das zwanghafte Bedürfnis hätte, das muss ich ja irgendwie JavaScript zulassen, wenn ich das zwanghafte Bedürfnis hätte, unbedingt RAM aufs Deutsch zu sagen, dann weiß ich, dass es Arbeitsspeicher heißt, aber ich kann es ja irgendwie hier mal reinhaken, also genau, ich kann ja auf Niederländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Polnisch mir eben Wörter anzeigen lassen und weiß halt zum Beispiel, okay, ja gut, ist natürlich nicht immer vollständig. So, keine Ahnung, ne? Read-only memory kann ich halt irgendwie auf Esperanto übersetzen mit nur lega memoro. Ah ja, genau. Genau, senvice attingebla memoro. Also ohne Schlange oder ne, Vizo ist halt so eine Schlange oder warten, ne, oder keine Ahnung. Ohne Schlange erreichbarer Speicher sozusagen wörtlich übersetzt. Und genau, im Deutschen eben Arbeitsspeicher. Und ich finde es aber ein richtig nützliches Tool. Im Zweifelsfall würde ich aber, wenn ich jetzt über RAM reden würde auf Esperanto, wahrscheinlich auch einfach sagen, la memoro, der Speicher. Ähnlich wie das im Deutschen wahrscheinlich auch tun würde, ne?
Gibt es Regeln bei diesen Affixen, wenn man die miteinander kombiniert, in welcher Reihenfolge man dann welche Silbe verwenden muss?
Ja, wir können mal kurz auf die Beispiele zurückgehen. Und zwar haben wir, genau, also, in der Tendenz ist es ja so, die Frage ist, worauf sie sich beziehen. Bei Malsan Nuleo zum Beispiel habe ich halt, ne, Malsana krank, so okay, Mal kommt vorne hin, deswegen stellt sich da so richtig die Frage nicht, weil das ist das Einzige, was vorne hinkommt, der Rest hinten ran. Was halt Sinn ergibt, weil ne, Mal sich sozusagen die Bedeutung verkehrt und nicht erweitert, sondern deswegen steht es vorne und nicht hinten. Und dann ist jetzt bei Malsan Nuleo, warum heißt es nicht Malsan Neyulo? Weil die Semantik eben, die wäre so Malsan Neyo ist der Ort, wo die Krankheit ist. Und Malsan Neyulo wäre dann also jemand, der sozusagen, das macht, ich will gerade, ob es was das bedeuten könnte, jemand, der da ist, wo die Krankheit ist. Es ist aber tatsächlich so, dass das Krankenhaus ja der Ort ist, wie wir im Deutschen ja auch sagen, ein Krankenhaus, das ist der Ort, an dem die Kranken sind. Und deswegen ist es an der Stelle so, dass Ul vorne kommt. Genau, Malvamu hat es nicht so viel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zum Beispiel, ich könnte ein Egg einführen. Egg war ja das Gegenteil von Ed, heißt also, macht etwas größer. Ne? Klassisches Beispiel ist, Rivero ist der Fluss, Riverego ist der Strom. So. Und wenn ich jetzt ein Egg einfüge, malvarmeguyo, malvarma, kalt, malvarmega, ich überlege gerade, es fehlt arschkalt, keine Ahnung. Sozusagen im Deutschen gibt es ja warm und heiß, aber bei kalt gibt es nur kalt. So. Und sozusagen, ne, malvarmega wäre das Heiß-Äquivalent in die Kälte, so sozusagen, ne? Das Wort, das irgendwie ein kälteres Kalt als kalt ausdrückt, ne? Ähnlich wie heiß ein wärmeres Warm als warm ist, so, ne? Genau, und Esperanto hat einfach dieses Wort und das war halt, wäre halt eben malvarmega. Und wenn ich malvarmega.
Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht eisig.
Eisig, ja. Wobei man das auch in Esperanto, man könnte sagen, ja, glacieza, also quasi. Die Eigenschaft von Eis haben oder so, ne? Oder, ja, also, ja, eisig, ja, genau. Sozusagen, das wäre halt eisig. Malvarmeguyo wäre also sozusagen ein unheimlich kalter Kühlschrank, also mal vielleicht ein Tiefkühlschrank, so. Malvarmuyego wiederum, dann bezieht sich das Egg halt auf das Ui. Das heißt, es ist ein riesiger Kühlschrank. So, das heißt, es kommt halt darauf an, sozusagen, jede Nachsilbe bezieht sich immer auf das, was davor steht. Man passt das quasi so geklammert immer. Und genau. Entsprechend ist es teilweise egal. Wenn ich jetzt halt sagen will, keine Ahnung. Tablacetto. Wäre jetzt halt der kleine Scheißtisch, Tablettaccio ist halt der kleine Scheißtisch, keine Ahnung, so. Also ich weiß nicht, warum ich immer jetzt Arsch nehme, so, aber sozusagen in dem Fall ist es dann halt egal, weil es ist egal ist, ob es sozusagen ein kleiner Scheißtisch oder ein scheiß kleiner Tisch ist. So. Oder vielleicht könnte man noch sagen, das ist vielleicht ein subtiler Unterschied, sozusagen der scheiß kleine Tisch. Da bezieht sich das Negative mehr auf die Größe als bei dem kleinen Scheißtisch. Da ist ja der sozusagen die Schlechtheit intrinsisch, unabhängig von der Größe. Ich weiß nicht. Also ja, aber im Prinzip halt immer von links nach rechts immer Suffix pro Suffix gepasst und entsprechend ergibt sich daraus die Reihenfolge.
Weitere Fragen?
Hast du eine Größenordnung parat? Wie groß ist der Kernwortschatz, also ohne die ganzen Affixe, die man lernen müsste?
Ja, so auch so in die Kategorie paar hundert. Also ist auch immer die Frage sozusagen, um sozusagen welches Niveau zu erreichen, weil es gibt halt auch so unheimlich spezifische Wortschätze. Man sagt ja so irgendwie so im Alltag verwendet man so was wie 2000 Worte. Und ja, ich glaube sozusagen, ne, wenn man irgendwie wahrscheinlich mit irgendwie so unter 500 Wortstämme kriegt man, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Sprachverständnis hin.
Und kommen die irgendwie aus dem Latein oder wirkt das für mich nur so?
Das ist auch so ein Ding. Also genau, Ludwig Zamenhof konnte, also der war halt Augenarzt, konnte also entsprechend Latein. Er hat Polnisch, Russisch und Jiddisch gesprochen, weil er eben, er war sozusagen russischer Jude in Polen und war halt eben gebildet und hat so einen Sprachenfilme gehabt. Er konnte auch noch Französisch, Deutsch und Hebräisch. Und das sind also Sprachen, die so ein Stück weit also Einklang in Esperanto gefunden haben. Was zum Beispiel ein Beispiel ist, was wo so polnischer Ursprung ist in Esperanto, Ja-Nein-Fragen bildet man mit dem Wort Chu, das man vorne anstellt. Man kennt es vielleicht, weiß nicht, ob wer von euch Polnisch spricht, da sagt man Chu. Also Czemasz Ugnie, hast du Feuer. Das hat er eben übernommen und das hat den Vorteil, ja, ich muss die Sätze nicht umstellen oder ich kann sie umstellen, wenn ich will, aber die Bedeutung bleibt gleich. Das ist eben auch so ein bisschen der Witz von diesem Akkusativ sozusagen, diesem Objektfall. Mi shatas pizzon und pizzon mi shatas mi, pizzon mi shatas, ist egal, warum ich es anordne, die Bedeutung bleibt immer gleich, weil sozusagen ich mag die Pizza, weil die Pizza das N hat. Wenn ich das N hätte, dann würde die Pizza mich mögen. So, so pizzo shatas min, keine Ahnung. Genau, dann gibt es im Wortschatz so die Regel, eben, dass versucht wird, tendenziell den international geläufigsten Wortstamm zu nehmen. Das sind in letzter Zeit dann halt irgendwie auch häufig englische Wortstämme. Also ne, so ein Wort wie Computilo zum Beispiel ist halt irgendwie in den letzten, also sozusagen nach Entstehen der Sprache überhaupt erst aufgekommen. Und dann hat man halt das, man hätte auch Ordinateur aus dem Französischen oder so nehmen können, aber Computilo ist halt, also oder Computer ist halt am geläufigsten. Und dann hat man gesagt, okay, wir hängen ja noch unseren Affix dran, il, und dann haben wir jetzt das neue Wort Computilo. Genau, ansonsten ist der Wortschatz halt gemixt aus sozusagen germanischen Wurzeln, romanischen Wurzeln und slawischen Wurzeln. Slawische relativ wenige, viele germanische und lateinische. Und bei germanischen kommt's dann, also, kommt einem als Deutschsprecher dann ab und zu, ist ganz witzig, mit sowas wie Schranko zum Beispiel. So, genau, es gibt da so ein paar Wörter, die dann wirklich sehr, sehr deutsch wirken. Genau, aber ja, es ist so eine wilde Mischung und im Allgemeinen so gewählt, dass die geläufigsten Stämme irgendwie gewählt wurden.
Wenn ich jetzt nach diesem Talk motiviert bin und Esperanto lernen wollte, was könntest du denn da für Lernressourcen, Strategien, was weiß ich, empfehlen?
Ja, also, ne, ich habe ihn nicht bezahlt, er ist von alleine drauf gekommen, das zu fragen. Nee, ich finde es gut. ja, also es gibt von der Deutschen Esperanto-Jugend den KEK, den kostenlosen Esperanto-Kurs. Das ist witzig. Wir haben das Problem bei irgendwie allen, also genau, ich bin Disclaimer, ne, ich bin mit denen im Vorstand. Es gibt diesen wunderschönen Kurs hier, einen Fernkurs, nicht nur für Jugendliche. Da ist auch meine liebliche Stimme. Also falls ihr nach diesem Talk das Gefühl habt, ey, ihr wollt unbedingt mehr meiner Stimme hören, in diesen Audiodateien kann man auch meine Stimme vernehmen. Ist halt so ein Kurs mit relativ langen PDF-Dateien und dazu sind dann halt immer, ist halt ein Text, dann irgendwie eine Aufnahme und irgendwie so Fragen dazu und Grammatiklektionen. Kann man gut machen, da ist dann eine E-Mail-Adresse angegeben, wo man seine Lösung hinschicken kann, wenn man irgendwie Feedback haben will. Wer das nicht mag, man kann Esperanto über Duolingo lernen und ich bin der Meinung, Esperanto ist die einzige Sprache, die man tatsächlich über Duolingo lernen kann, im Allgemeinen bei anderen Sprachen wird man so Meister im Multiple-Choice-Spanisch oder so, aber ich möchte mit Leuten unterhalten, die halt den Spanisch-Duolingo-Kurs hier auf Diamant Mega durchgezogen haben, aber halt dann überfordert sind, wenn sie in der Kneipe ein Bier bestellen wollen, einfach weil man überhaupt kein Hörverständnis hat, diese Sprache einfach nicht sprechen muss. Ich glaube, Esperanto ist so ein bisschen eine Ausnahme, eben weil Esperanto so regelmäßig ist und so einen kleinen Wortschatz hat und man tatsächlich auch die Grammatik über Duolingo lernen kann. Die Grammatik ist so einfach wie sowas wie alle Substantive enden auf O, der Plural ist auf J, das kriege ich auch in Duolingo halt mit, während ich halt, wenn ich versuche, ohne dass ich jemals eine Grammatiklektion gehabt habe, versuche jetzt die Pluralbildung im Polnischen zu lernen, wird das schon schwieriger. Entsprechend Duolingo lohnt sich wirklich für Esperanto. Es gibt noch lernu.net. Kurz auch noch hier auf die. Das ist ein ganz witziges Tool. Das ist ein bisschen, ich sag mal so, das ist ein bisschen professioneller als der als der Keck. Und das ist halt hier so eine Website. Kann man sich registrieren, eben um den Fortschritt zu. Ich will gerade, ich kann mich einfach mal. Ist das ja gespeichert? Müssen wir. Ja, gut. Ich will kurz zeigen, aber das funktioniert auch so, okay, wie viele Kurse eben. Es ist ein Text und dann sind da immer Fragen zu und Erklärungen, was da passiert mit Aufnahmen. Ist ganz schön gemacht. Genau, also ansonsten gibt es noch so Präsenzkurse und so auch so Online-Kurse, die verschiedene Organisationen organisieren. Zum Beispiel gibt es auch von der Deutschen Esperanto-Jugend jetzt demnächst so einen Online-Kurs, weiß gar nicht genau, wann der ist, einfach mal auf esperantojugend.de. Siehst du, ich hätte den QR-Code in meine Slides bauen können. Genau, auf esperantojugend.de ist euer Freund. Genau, irgendwie findet online noch ein Kurs statt dort und in Präsenz in Hamburg ist nochmal ein Esperanto-Kurs im November, wo ich auch sein werde. Ansonsten haben wir jetzt die 45-Minuten-Marke erreicht.
Ja, ganz genau. Ja, ein großer Applaus für unseren Speaker.